Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte gleich mal darauf hinweisen, dass die Rebecca mir einen Freundesbrief zugeschickt hat. Den möchte ich gern in die nächste Wochenmail packen. Rebecca von Robert und von Rahel, die Tochter, bei uns engagiert. Leider seit 7 Monaten nicht mehr in der Gemeinde, sondern in Australien auf einer Jüngerschaftsschule mitarbeitet. Und ich habe jetzt hier ein paar wenige Ausdrucke gemacht. Liegt daran, dass mein Drucker versagt, trotz neuer Tinte. Ich würde gern denen, die nicht die Wochenmail bekommen, weil sie kein Internet haben, diesen Freundesbrief als Papierform in die Hand drücken. Alle anderen, freut euch drauf, ihr kriegt am Dienstag oder Mittwoch ihren Freundesbrief und wisst, was los ist. Wirklich toll gestaltet, die Frau hat's echt drauf, erlebt was mit Gott. Es lohnt sich, da reinzuhören. Zum anderen musste ich beim Abendmahl gerade an das Blut Jesu denken, an Blut allgemein, und habe dann festgestellt für mich, ich war neulich beim Blutspenden, komm noch kleiner nochmal vor, und das Problem in Babenhausen ist, wie in vielen anderen Ortschaften, Blutspenden, der Aufwand, Blut zu spenden, lohnt sich schier nicht mehr. Die sind kurz davor, das einzustellen, weil es zu wenig gibt, die zum Blutspenden gehen. Wobei jeder von uns in einer gewissen Selbstverständlichkeit eigentlich sehr froh ist, in seinem Fall X, dass da Blut in Hülle und Fülle da ist und uneingeschränkt lebenserhaltende Maßnahmen vorgenommen werden. Das bringt mich zum nächsten Thema. Peer ist gerade im Krankenhaus, dem fehlt Blut. Hatte so viel Nasenbluten, dass auf einmal aufgrund von zu wenig Blut Wahrnehmungsstörungen da waren. Juliane ist da jetzt auch mit im Krankenhaus gerade. Und dann zu denken, krass, Blut ist Leben, Leben gibt uns alles. Und wir Menschen sind dankbar und ihr werdet vielleicht auch dann die Übertragung noch mit in den Gottesdienst bekommen. Wir nehmen viele Dinge ganz selbstverständlich dankbar wahr. Wobei wir dann eigentlich bei dem, und was ist da mein Part? Was kann ich damit tun? Distanziert sind, naja, das ist jetzt nicht mein Auftrag. Wie zum Beispiel ein Blutspenden. Die Mirena ist auch im Krankenhaus. Wir haben Menschen in Not. Wir beten echt um Heilung. Wir halten fest an Heilung. Und wir werden auch hier, und manchmal ist auch ein ermutigendes Telefongespräch wirklich gut oder ein Interesse. Wo sind die? Können wir vielleicht besuchen mal unterwegs und so weiter. Lasso hat eine für uns herausfordernde Einführung gemacht und ich möchte darauf meine Predigt aufbauen. Und zwar ist es diese Riesenspannung, in der wir drin stecken. Und zwar heißt die Glaube und, ich habe es mal in Klammer gesetzt, gute, Klammer zu, Werke. Also Glaube und Werke. Uns Menschen ist das Verhältnis zwischen Glauben und Werken oft nicht bekannt, weil wir irgendwo zwischen Gesetz und Gnade stehen bleiben. Und darüber möchte ich in 2 Wochen predigen. Wie ist das Verhältnis zwischen Gesetz und Gnade? Also jeder, der jetzt auch sagt, jetzt bin ich aber interessiert, in 2 Wochen sei dabei, erleb's mit. Glaube und Werke. Glaube ist ja, um das mal zu demonstrieren, Glauben bedeutet, was wir glauben. Und Werke bedeutet, was wir tun. Ein Freund von mir ist mit viel zu hohem Blutdruck und er sagte eben neulich beim Blutspenden zu mir, ich habe einen wirklich ungesund hohen Blutdruck und ich fühle mich wie ein Getriebener des Lebens. Ja, er hat viel Verantwortung, ist Geschäftsführer seiner Firma und da ist auch echt ein Paket quasi an Last, wenn du auch nur einige Mitarbeiter hast. Aber er sagte dann für mich einen verblüffenden Satz. Ich weiß nicht, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Habe ich hohen Blutdruck und fühle ich mich deshalb wie ein Getriebener? Oder arbeite ich zu viel wie ein Getriebener, habe deshalb einen hohen Blutdruck? Und die Ärzte wissen es auch nicht. Wir wollen uns von der Bibel anschauen, was lehrt die Bibel über Glauben und Werke. Und ich möchte vorab schon mal einen Leitsatz rausstellen, den ich am Ende nochmal unterstreiche. Und zwar, unser Glaube an Christus, unser Glaube, so wie es auch Lasser gesagt hat, was können wir denn tun? Unser Glaube beruht nicht auf eigene Werke, aber unsere eigenen Werke sind ein Resultat unseres Glaubens. Oder, was wir glauben, beruht nicht auf dem, was wir tun, aber was wir tun, ist das Ergebnis dessen, was wir glauben. Im gesamten Neuen Testament wird uns eine so wichtige Wahrheit bezeugt und das Extrakt, die Kurzform steht in Johannes Evangelium Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Wer mag, darf gerne das mit aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Und zwar Jesus hängt am Kreuz. Und da heißt es dann, dass Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und streckten ihn ihm auf einem Jysop-Zweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Im Englischen, it is finished. Ist eine absolut kraftvolle Aussage und bedeutet, dass absolut nichts mehr zu tun übrig ist. Fertig, Drops gelutscht, Käse gegessen, würden die Schwaben sagen. Es ist nichts mehr übrig. Alles, was nötig ist, um die Strafe für die Sünden der Menschen zu bezahlen und ihnen Vergebung und ewiges Heil zu erwirken, ist bereits durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz geschehen. Das ist für uns quasi abgeschlossen, fertig. Epheser 2, Vers 8 und 9 geht Paulus drauf ein und da sagt er nochmal, Epheser steht nach dem Galater und vor dem Philipper. Galifico. Da kommt zuerst der Galater, dann kommt der Epheser, dann der Philipper und dann der Kolosser. Galifico und zack. Da gibt's noch eine viel schönere mit Matthäus fängt es an, aber das war mir zu viel. Aber Galifico kann ich mir merken und dass natürlich der Galater nach dem Korintherbrief kommt, das habe ich mittlerweile schon. Aha, Rokoko, wie sag's nochmal? Okay, und jetzt alles zusammen, Ramona? Also Epheser Kapitel 2 Vers 8 und 9. 8 und 9, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben errettet. Und das ist nicht euer eigenes, und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wir müssen hier die Zeitform beachten und betrachten. Da heißt es nämlich, hat er euch durch den Glauben errettet, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben errettet. Wir sind durch den Glauben schon jetzt errettet. Wie kann man also diese Heilsgewissheit erlangen? Es ist ein Gnadengeschenk, heißt es. Es ist Gottes unverdiente Güte gegenüber dem sündigen und unwürdigen Mensch. Und das Geschenk erhält man durch den Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und das ist für uns ja wie schier nicht ertragbar. Ich habe mal von einer Story gehört, jemand war in Problematik, dass er eigentlich dringend ein Auto gebraucht hätte, um regelmäßig zur Arbeit zu fahren. Öffentliche Verkehrsmittel, war alles viel zu umständlich zu laufen, es war zu schwierig. Und er war wirklich, er wäre darauf angewiesen gewesen, ein Auto zu bekommen, und er hatte keins. Hatte nicht mal das Geld. Und dann kriegt er auf einmal ein Auto geschenkt von jemandem, einfach so. Er sagt, hier steht's, Auto. Wir wissen, funktionales Auto, gut, die wir für die Bibelschüler haben, die haben wir, die kosten nicht viel. Aber wenn du nichts hast, wenn du so 20, 30, 50 Cent in der Tasche hast, dann ist ein normales Auto, das fährt, von A nach B bringt, wirklich teuer. Bombe. Und jetzt stell dir vor, der kriegt dieses Auto geschenkt und dann sagt er zu dem, der ihm das geschenkt hat, boah, das hat dich sicher jetzt einiges gekostet, jetzt gucke ich mal kurz nach, kramt da 39 Cent raus und sagt, und das hat dich sicher so viel gekostet, weißt du was, ich will was dazu tun. In dem Moment ist es doch kein Geschenk mehr, und vor allem, was will er mit den 39 Cent? Also das ist nix. Das heißt, oder dann auch womöglich sagen, das Auto habe ich mitfinanziert. Wisst ihr, das ist ein Gnadengeschenk, was wir mit nichts uns dazu verdienen arbeiten können. Es gibt leider Millionen von aufrichtigen Menschen in christlichen Kirchen, die aus voller Überzeugung meinen, sie müssten selbst etwas zur Errettung beitragen. Sie widmen sich Dingen wie Beten, Büßen, Fasten, vollbringen gute Werke christlicher Nächstenliebe, über Selbstverleugnung, beachten kirchliche Gebote und Satzungen, und doch alles vergeblich, denn sie haben keinen Frieden im Herzen und keine Heilsgewissheit. Weil sie nicht auf Glauben, sondern auf sich auf Werke verlassen, in der Hoffnung, es würde am Ende doch reichen. Wer eigene Gerechtigkeit aufrichten will, versäumt es, sich Gottes Gerechtigkeit zu unterwerfen. Im Römerbrief, in Kapitel 3, Vers 27 und 28, da heißt es, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Das Gesetzes bedeutet, egal welche Regeln, Appelle oder sonstigen Dinge. Und in Römer 6, Vers 23 stellt Paulus nochmal den absoluten Gegensatz zwischen dem, was wir in unseren Werken verdienen, und dem, was wir durch den Glauben empfangen. Achtet auf die Formulierung. Und da heißt es in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Was für ein Kontrast zwischen Lohn und Geschenk. Lohn ist das, was wir durch unser Tun verdienen. Und was sagt die Bibel? Was ist unser Lohn? Der Tod. Wenn du denkst, aufgrund von irgendetwas Gutem in deinem Leben eine Belohnung zu bekommen, dann ist es der Tod. Wenn du aber auf ein Geschenk spekulierst, vertraust, dann ist es das ewige Leben. Was für ein Hammer. Das scheint uns manchmal wie schier innerlich zu zerreißen. Lohn ist das, was wir für unser Tun verdienen. Geschenk ist, was wir völlig unverdient bekommen, ohne eigenes Zutun. Und Titus 3, Vers 5, da heißt es, und das ist ein hochspannender Vers, den möchte ich denn noch mal kurz ein bisschen aufdröseln. Und zwar heißt es da in Titus, Kapitel 3, Vers 5, er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich staune beim Paulus immer wieder. Paulus ist ja jemand, der endlose Bandwurmsätze formulieren kann. Und manchmal ist euch das wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ihr, die am Bibelleseplan dran seid, da gibt's manchmal fast einen ganzen Abschnitt oder Kapitel und Paulus hat keinen Punkt gesetzt. Wo man heutzutage den Schülern sagen würde, mach doch mal einen Punkt dazwischen, so kannst du keinen Aufsatz schreiben. Und dann schafft es manchmal Paulus innerhalb von wenigen Wörtern so viel reinzupacken, dass wir erstmal auseinanderklamüsern müssen. Titus 3, Vers 5. Er rettet uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Also nicht wegen guter Taten, sondern aufgrund von Barmherzigkeit. Und wie geschieht das? Sehen wir in diesem zweiten Teil von diesem Vers. Und da heißt es nämlich zum einen durch die Waschung. Ist es nicht genial? Wir werden von der Sünde reingewaschen. Wir werden reingewaschen. Wenn ich eine Waschung vornehme, dann ist das Endprodukt was Sauberes. Gut, bei mir klappt das nicht immer. Ich rubbel dann an meinen Fingern und denke, die sind immer noch nicht sauber. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus wascht, ist es sauber. Zweitens, wir erleben eine Wiedergeburt. Wir werden zu Kinder Gottes geboren. Ein bis dahin toter Mensch wird belebt durch den Ruach, den Atem Gottes. Als junger Kerl habe ich mal gelernt, wer einmal lebt, stirbt zweimal und wer zweimal lebt, stirbt einmal. Erklär das kurz. Wenn du nur gezeugt wurdest, auf die Erde kommst, dann stirbst du nicht nur den körperlichen Tod, sondern auch den geistlichen. Wenn du aber in die Welt hineinkommst, geboren, lebst, dich für Jesus entscheidest, an ihn glaubst, erlebst du eine Wiedergeburt, lebst also zum zweiten Mal und was passiert? Wir sterben nur am Ende körperlich. Wer einmal lebt, stirbt zweimal, wer zweimal lebt, stirbt nur einmal. Also wir erleben eine Wiedergeburt, wir werden zu Gottes Kinder geboren. Drittens ist hier von der Erneuerung gesprochen. Wir werden eine neue Schöpfung in Christus. Das darf uns bewusst werden. Glauben an Christus heißt nicht nur irgendwie Glauben an Christus, sondern wir erleben eine Waschung, wir erleben eine Wiedergeburt und wir erleben eine Erneuerung. Wir werden zu einer neuen Schöpfung und das Ganze viertens durch den Heiligen Geist. Es ist Gott selber, der es wirkt. Soll ich nochmal den Vers vorlesen? Er errettet uns nicht aus Werken, oh, guck mal, was ich alles gemacht habe, sondern in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Krass, oder? Also ich find's krass. Die Frage aber ist als nächstes, haben wir einen lebendigen oder einen toten Glauben? Und wenn wir doch nicht aus Werken gerecht werden, fragen wir uns trotzdem, welche Rolle Werke im Leben von uns Christen spielt. Und Jakobus, okay, ist jetzt nicht Martin Luthers bester Freund gewesen, aber Jakobus ist der Bruder Jesu und es steht in der Bibel einfach so drin und von daher dürfen wir es als Wort Gottes zu 100% annehmen, akzeptieren. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 14 bis 26, in etwas größeren Text, aber der dröselt auch für uns ganz schön was auf. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht nur Glauben zu haben, ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht, das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. Und so geschah das, was die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, ein Mensch, der nur dann, wenn er auch so handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens, auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Wer ist die Hure Rahab? Woher weiß ich, was die denn gemacht hat? Kommen wir nachher gleich drauf. Steht in Josua Kapitel 2. So ist der Körper ohne Geist tot, so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Vier Beispiele bringt Jakobus hier an. Er spricht zum einen von einem Christen, der einen anderen Christen nackt und hungrig sieht und sagt, hey, lass es dir gut gehen, Gott segne dich. Halte dich warm und iss dich satt, ihm aber nichts anbietet. Es ist ihm wohl nicht ernst, sonst würde er etwas dagegen unternehmen. Es war nur ein Lippenbekenntnis. Stell dir vor, du siehst deine Frau in der Küche am Arbeiten und da ist echt viel zu tun und Kinder und was nicht alles. Und du so als Mann sagst, ich fühle mich gestört beim Fernsehgucken, ich hoffe, du kriegst es bald geschafft, es tut mir so leid für dich. ist ja alles. Dann würde ich sagen, einmal, will der mich jetzt hier gerade mal hier auf den Arm nehmen, veräppeln? Was bringt dieses Bekenntnis? Ich wünsche dir, du kriegst es bald geschafft. Du, mach ein leiser, spielt gerade Bayern. Wobei, das guckt sich ja kein normaler Mensch an, wird der Arndt sagen, oder? Es war nur ein Lippenbekenntnis. Zweitens, im Vers 19, Jakobus spricht von Dämonen, die zwar an einen wahren Gott glauben, dabei aber zittern. Und diese Dämonen haben nicht den geringsten Zweifel an Gottes Existenz. Das müssen wir uns mal vor Augen malen. In der unsichtbaren Welt, die Dämonen, die zweifeln nicht, dass es Gott gibt. Die glauben an die Existenz Gottes, wissen aber auch, dass sie unbußfertige Feinde sind und seinem Gericht nicht entkommen. Und deshalb ist ihr Glaube kein Trost, sondern erfüllt sie mit Furcht. Das ist echt brutal. Wie viel Menschen gibt's, die sagen, ich weiß, da oben ist wer. Aber ich weiß, mein Leben widerspricht dem, was, weil der Glaube quasi durch sein Handeln sichtbar wird. Und dass Dämonen an Gott glauben, und so vergleicht Jakobus das und sagt, ey, willst du etwa wie ein Dämon sein, der zwar an die Existenz Gottes glaubt, aber eigentlich davor Furcht bekommen muss und zittern muss? Drittens macht Jakobus das Beispiel am Abraham fest. In 1. Mose 15, Vers 6 lesen wir, dass Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Lebendiger Glaube an Gottes Wort kam in Abrahams Herz. Und von da an zeigte sich sein Glaube nach außen durch ein beständiger Wandel des Gehorsams Gott gegenüber. Und da heißt es dann ja beim Jakobus in Vers 22, wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. Das muss so eine Riesenspannung sein, diesen Zuspruch zu bekommen. Du kriegst einen Nachkommen, da ist ein verheißener Sohn da, über Jahre, Jahrzehnte, die biologische Uhr tickt. Bei uns, wir sagen ja schon, wenn eine Frau mit Mitte 40 noch schwanger wird, das ist aber spät. Bei der Sarah, die war doppelt so alt. Und dann hat er endlich diesen Sohn und Gott fragt ihn, vertraust du mir deinen Sohn an? Bist du bereit, mir den wieder zurückzugeben? Und hier heißt es, das hat Abraham gerecht gemacht, weil er Gott so sehr vertraute. Und sein Handeln, sein Glauben durch Handeln vollendete. Und dann bringt Jakobus das Beispiel der Rahab. Als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, ging es 40 Jahre quasi wie durch die Irre, durch die Wüste. Wenn man zügig laufen würde, könnte man den Weg von dort, wo sie durchs geteilte Meer bis ins verheißene Land Israel laufen würde, könnte man in 9 Tagen zügig laufen. Mit genügend Wasser und Proviant würde es in 9 Tagen schaffen. Das Volk Israel war 40 Jahre unterwegs, da rumgekreist. Und wir sagen, ja, was haben die Zeit vergeudet? Nee, Gott ist mit ihnen durch eine Schule gegangen, durch einen Reifeprozess. Und dann standen sie vorm Jordan, sind über den Jordan rein und dann haben sie als erstes eine befestigte Stadt gesehen. Das war eine gottlose Stadt namens Jericho. Und Josua, Mose Nachfolger, schickt Kundschafter aus und sagt, geht mal in die Stadt rein, guckt, wie die beschaffen ist, was los ist und guckt mal, wie wir die Stadt auch einnehmen können. Und die schleichen sich in die Stadt rein und eine Prostituierte namens Rahab entdeckt diese Fremdlinge nimmt sie beiseite, in Josua 2 nachzulesen, kommt direkt nach dem 5. Buch Mose, ist Josua hochinteressant, die nimmt die beiseite und sagt, wir haben mitbekommen, wie euer Gott euch aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt ist. Und wir haben keinen Zweifel dran, dass der, oder ich und meine Familie, wir haben keinen Zweifel dran, dass er den Willen weiterführt und euch das Land schenkt, das er euch verheißen hat. Wenn ich euch Schutz biete, euch verstecke vor meinen eigenen Landsleuten, könnt ihr mir dann versprechen, dass wir auch leben können? Warum eine Prostituierte? Warum eine Sünderin aus einem fremden Volk? Mir wäre die Geschichte doch viel lieber gewesen, wenn da ein rechtschaffener Mann gewesen wäre, ein Aufrichtiger, der das sieht und sagt und dann drum fragt, hey, ich komme da mit dem, was mein Volk macht, hat nicht klar, gibt's da irgendwie eine Chance auf Leben? Nee, es ist so jemand, der durch nichts, was seine Taten bis dahin ausgemacht hat, sich irgendwie positiv einen Namen gemacht hat. Geht's uns nicht auch so, bevor wir gläubig worden sind? Die Kundschafter sagen, okay, wir lassen uns drauf ein, du sollst und deine Familie, wenn die gläubig worden sind, ihr sollt leben. Interessanterweise ist so, die Rahab versteckt die Kundschafter unter Einsatz ihres Lebens, Gefahr von den eigenen Leuten hingerichtet zu werden, versteckt sie die und des Nachts lässt sie diese Kundschafter an der Stadtmauer, von ihr, die hat direkt an der Stadtmauer gewohnt, wir können das in Babenhausen uns vorstellen, in Eilingen, wo ich herkomme, kannte ich mir das gar nicht vorstellen, dass es Häuser an der Stadtmauer gibt und so, weil wir haben sowas gar nicht. Wisst ihr, welche Farbe das Seil hatte, das die Rahab benutzt hat? Dachte ich, ist das relevant? Was für eine Farbe? Rot. Ein rotes Seil. An einem roten Seil ließ die Männer runter. Das brachte ihnen Rettung. Und dann hieß es, nachdem das Volk Israel 7-mal um die Stadtmauer herumgezogen ist, 7 Tage lang, 6 Tage lang, ja, als mehrmals rum, und am Ende ist die Stadt eingestürzt, und es hatten alle aus dem Volk Israel, alle Krieger die Anweisung, ihr könnt alles niedermachen, wie Gott gesagt hat, außer das Haus, wo diese rote Schnur nach unten hängt. Die lasst ihr am Leben. Rot ist das Zeichen des Blutes. Gab's nicht Rettung für die Israeliten, dass die ihre Türpfosten mit Blutrot versiegelt haben? Ist es nicht ein Bild für das, eine Sünderin ihr Leben lang nichts mit Gott zu tun, erfährt die unverdiente Gnade, wird gläubig und setzt ihren ganzen Glauben so ein, dass sie bereit ist, ihr Leben zu lassen, sich für Boten Gottes einzusetzen und das sichtbare Zeichen, ich mache das auch sichtbar, indem ich eine rote Schnur, guck, deswegen mein roter Pulli, das war versehentlich heute Morgen, diese rote Schnur am Fenster hing, wo man doch sagen hätte können, ja, aber die hätte doch im Herzen einfach glauben können. Aber ohne dieses Handeln wäre das im Herzen Glauben nicht zur Wirkung gekommen. Verstehen wir das? Ist bei uns das angekommen? Das hätte sie nur in ihrem Herzen geglaubt, ohne aktiv zu werden, hätte es nicht zur Rettung beigetragen. Was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Der Glaube beruht nicht auf Werke, habe ich gesagt. Aber die Werke sind ein Resultat des Glaubens. Oder, was wir glauben, beruht nicht auf dem, was wir tun, aber was wir tun, ist das Ergebnis dessen, was wir glauben. Wenn das ausbleibt, ist das ein Beweis dafür, dass der Glaube, von dem wir reden, ein toter Glaube ist und wir keine wirkliche Heilserfahrung gemacht haben. Nur echter lebendiger Glaube macht zu echten lebendigen Christen. Vers 26 sagt Jakobus in seinem zweiten Kapitel, so wie der Körper ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Ganz banales Beispiel aus der Medizin. Ich kann dir diagnostizieren, vielleicht nicht Sekunden, nachdem der Tod eingetreten ist, aber ich kann dir diagnostizieren, ungefähr ein paar Stunden, nachdem ein Mensch tot ist, dass er tot ist. Und zwar, indem dass der regungslos da liegt und nicht mehr 37 Grad hat, sondern irgendwo ziemlich auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich glaube, du kannst das auch. Das heißt, Jakobus sagt, wenn da die ganzen christlichen Untoten rumliegen, dann ist es für mich ein Zeichen, die sind gar nicht lebendig. Gottes Geist lebt nicht in, weil sonst würde der Körper doch Regung zeigen. Und wenn vielleicht der eine oder andere von irgendwo abgelähmt ist, aber dann merkt man auf jeden Fall über Messung, da fließt da was, da ist Strom da, da ist, nicht jeder ist gleich aktiv und begabt, nicht jeder kann einen Marathon laufen, ein Unternehmen führen und so weiter. Aber es passiert im Körper was, wenn der Geist noch da ist, okay? Bei uns Christen genauso. Und da können wir uns auch, wisst ihr, wir müssen nicht die anderen beurteilen. Ich muss nicht dich diagnostizieren, ob dein Glaube noch da ist. Ich kann die Selbstdiagnose durchführen. Bin ich ein geistlicher Untoter mit einem regungslosen Körper? Oder ist bei mir noch was sichtbar? Funktionen da? Wirkt Gott durch mich? Und so möchte ich uns einladen, dass wir das echt selber reflektieren, uns damit auch immer wieder neu überprüfen. Und diese zwei heißen Themen zusammengefasst, machen für uns ja echt eine Riesenspannung nach wie vor. Weil das Blöde ist, wir wissen nicht, was oftmals bei Leuten, wenn sie was tun, ist es Ursachen, ist es Wirkung. Aber ich kann vielleicht auch so nur für mich selber sagen, überprüf in dein Herz hinein, habe ich vom Wort Gottes her Frieden und Sicherheit, dass ich aus Gnade gerettet bin und deswegen voller Freude mich im Reich Gottes einbringe mit all der Kreativität, die Gott mir geschenkt hat. Und dann kann es sein, dass ich manchmal wie jemand bin, der schier nicht zu bremsen ist und dem, was nicht zu viel ist. Oder gehöre ich zu denjenigen, die denken, man sollte, man müsste und in der Panik, in der Hoffnung, und darauf ging es dem Lasso heute Morgen so eindringlich, dass von meinem damaligen Pastor die Mutter hatte ihm versucht zu sagen, Junge, wenn du zwar gläubig bist, aber dann, wenn Jesus wiederkommt, vielleicht gerade in der Disco wiedergefunden wirst, mit einem scharfen Getränk und vielleicht mit irgendwelchen Gedanken angetörnt von einer tanzenden Frau, leicht bekleidet. Wenn das passiert, dann bist du nicht im Himmel dabei. Und jetzt ist die Frage, ist das die Panik, mit der wir quasi voller Furcht durchs Leben gehen? Oder ist es vielleicht so, dass ich sage, das wird mir nicht aus der Gemeinschaft Gottes reißen, aber ich bin ja auch nicht blöd und bringe mich in blöde Situationen, wo mein Kopfkino anfängt, Dinge zu machen, die mir doch schaden. Also das eine reißt mich aus der Liebe Gottes, wie in Römer 8 steht, aber ich bin ja auch gleichzeitig so, dass ich viele Dinge einfach gerne vermeide, weil sie Gott nicht ehren. Und so lade ich uns ein, werbe darum, dass wir Menschen sind, die aus der Freude und aus der Gnade heraus uns als lebendige Wesen auch im Reich Gottes an dem Platz, wo wir hingestellt sind, reingeben und nicht aus der Furcht heraus, um Gott zu zeigen, guck mal, ich habe jetzt so viel gemacht, können wir das irgendwie an mein Heil mit anrechnen. Okay? Halleluja. Ich möchte beten. Und eigentlich ist es so ein wichtiger Aspekt des Fundaments des Glaubens, dass ich die Gelegenheit geben möchte und sagen möchte und einladen möchte, wenn du vielleicht an dem Punkt bist zu sagen, mit dem, was ich an Gutem, mit dem, was ich in meinem Leben bewirkt habe, geht's mir eigentlich wie dieser Rahab. Hab nichts dazu beigetragen. Das Einzige ist, auch aufgrund der jetzigen Verkündigung oder von dem, was ich bisher schon gehört habe, ich glaube eigentlich, wenn das ein Geschenk von Gott ist, zu dem ich nichts beitragen kann, dann möchte ich das Geschenk heute annehmen. Und dann möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen haben, bitte alle, dass du dich einfach meldest. Ich möchte mit dir beten und vielleicht hilft es dir einfach so auch, als ein erstes Aushängen dieser roten Schnur zu sagen, ich heb meinen Arm mal hoch und sag, ich möchte dieses Geschenk der Rettung Gottes annehmen. Und dann heb jetzt deine Hand und ich möchte nachher mit dir ein Gebet beten, wo du nachbeten kannst. Es ist ein Beispiel und es soll dir die Gelegenheit geben, das auch wirklich dann so zu ergreifen, zu sagen, ich glaub, dass es für mich gilt. Gibt's jemand? Dann heb doch deine Hand und sag, ich möchte das. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Vielleicht sagst du dir auch, ich möchte es vielleicht erneuern. Irgendwie bin ich schon immer gläubig, christlich unterwegs gewesen, aber im Laufe der Jahre oder des Trottes bin ich doch wieder an den Punkt gekommen, dass ich mir versuche, mir Gerechtigkeit zu erarbeiten, anstatt die Gnade anzunehmen. Da kannst du auch deine Hand heben. Ja. Ich habe schon zwei Hände gesehen. Ich glaube, dass vielleicht sich der eine oder andere noch mit anschließen möchte. Ich lade uns als ganze Gemeinde ein, dass wir doch miteinander beten. Und wenn du mit dem, was ich vorbete, einverstanden bist, dann bete es doch nach. Und ihr Lieben, die ihr das in ähnlicher Form schon mal gebetet habt, unterstützt die Lieben, die das jetzt heute morgen für sich neu ergreifen wollen. Ja, ergreifen. Weil dieses ist ja, wer glaubt, der hat das Leben. Jesus, es bewegt mich, dieses Thema von Glaube und Werke. Und wir stecken da immer wieder in der Riesenspannung. Und ich bete dich, dass die Ursache für unser Wirken dieses angenommene Geschenk der Gnade Gottes ist. Und dass wir nicht versuchen, mit irgendwelchen guten Aktivitäten bei dir irgendwo angenehm angenommen zu werden. Und in diesem Namen bete ich echt für, wenn wir das jetzt heute beten, heute Morgen, dass echt in uns Glaube wirkt, der uns auch souverän und sicher macht zu wissen, die Hürde haben wir geschafft, weil du es erreicht hast. Und was wir jetzt tun können, ist aus Dankbarkeit das sichtbar werden zu lassen. Ich bete vor, bete doch bitte nach. Lieber himmlischer Vater, ich weiß, ich bin ein Sünder und für mich würde nur der Tod warten. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist und dass ich aus Glauben dieses Geschenk annehmen darf, dass du mir alle Sünden vergibst, dass du mir ein ewiges Leben bereitest und dass die Herrlichkeit mit dir auf mich wartet. Jesus, ich bete, dass ich Dinge lassen kann, die dich nicht ehren, und ich mit Freude das tun kann, was dich ehrt und was sichtbar macht, dass ich dein ewiges Leben angenommen habe. Ich möchte nicht urteilen als jemand, ich möchte nicht den anderen beurteilen, sondern in der eigenen Reflexion sein. Und so ergreife ich das jetzt im Glauben, dass du mich liebst, unverdient, voller Gnade. In Jesu Namen. Amen.